Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zum letzten Teil des Lukas-Evangeliums. Und zwar steht vor uns der Teil B5. Das ist also Kapitel 19, 28 bis zum Schluss. Und diesen letzten Teil von diesen 10 Teilen des Lukas-Evangeliums, den können wir überschreiben mit der Weg zur Herrlichkeit. Es zeigt also, wie der Herr Jesus nach Jerusalem einreitet und schließlich in die himmlische Herrlichkeit zurückkehrt. Und es zeigt, wie er dann eben in Jerusalem leiden muss, um dann eben in die Herrlichkeit einzuziehen. Und auch dieser letzte Teil ist wieder ganz symmetrisch strukturiert, aufgebaut, wie wir noch im Detail dann sehen werden. Ich schlage jetzt vor, dass wir lesen in Kapitel 19 ab Vers 28, zunächst mal bis zum Schluss des Kapitels. Und man beachte, Vers 28, da ist wieder der Refrain, eine Beschreibung, wie der Herr Jesus unterwegs ist und vorangeht. Das haben wir gesehen. Alle diese 5 Teile in B sind so am Anfang charakterisiert worden mit einer Bemerkung über seinen Weg. Ganz streng nach Schema. Ja, bitte.
Der Einzug Jesu in Jerusalem. Und als er das gesagt hatte, zog er fort und reiste nach Jerusalem hinauf. Dann, als er sich Bethphage und Bethanien näherte und an den Ölberg kam, sandte er 2 seiner Jünger und sagte: Geht hin ins Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, dann sagt zu ihm: Der Herr braucht es. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sagten seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Als er nun weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Schar der Jünger an, fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Wundertaten, die sie gesehen hatten, und sagten: Gelobt sei der, der kommt, der König, im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige der Pharisäer im Volk sagten zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er nah herankam, sah er die Stadt und weinte über sie und sagte: Wenn doch auch du, gerade du, zumindest an diesem deinem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, an denen deine Feinde um dich einen Wall aufschütten, dich belagern und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Als er dann in den Tempel kam, fing er an, die hinauszutreiben, die darin verkauften und kauften, und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volk trachteten danach, ihn umzubringen, wussten aber nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm zu.
Dieser ganze letzte Teil ist so aufgebaut. In dem ersten Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, da geht es um das Kommen des Königs in Herrlichkeit, kann man sagen, nach Jerusalem. Und dann, wir haben schon ein bisschen was davon gelesen, stellt sich die religiöse Führung Israels gegen ihn. Und sie stellen seine religiöse Vollmacht in Frage und fordern ihn heraus. Und dann, in einem weiteren Abschnitt, werden wir sehen, da geht es um eine Herausforderung im Zusammenhang mit seiner politischen Vollmacht. Ich war da, werden wir sehen, da fragen sie ihn, in welchem Recht tust du das, dass du den Tempel reinigst? Und dann sagt er ihnen, ich habe auch noch eine Frage an euch. Die Taufe von Johannes, war die von Gott oder war die von den Menschen? Und dann wissen sie genau, wenn sie sagen, sie ist von Gott, dann wird er sagen, warum habt ihr nicht Buße getan? Denn viele Leute aus dem einfachen Volk, die haben sich taufen lassen, aber sie, die Führer, die Masse der Führer hat dem widerstanden. Und wenn sie sagen würden, er war nicht von Gott, er war von den Menschen, dann hätten sie damit rechnen müssen, dass das Volk einen Aufstand macht. Und dann sagen sie, wir wissen es nicht. Es war aber gelogen. Und da geht es also genau um diese Frage, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Aber nachher kommt ein Frontalangriff. Sie versuchen ihn mit Fragen zu fangen und sie stellen die Frage, darf man dem Kaiser Steuern geben oder nicht? Da geht es um ein politisches Thema und der Herr zeigt auch da eine wunderbare Antwort als die Wahrheit Gottes auf. Und dann sehen wir in dem nächsten vierten Abschnitt, der Jesus geht mit den Jüngern auf den Ölberg und hält da die Endzeitrede und spricht über sein Kommen in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg in der Zukunft. Also da geht es um das erste Kommen des Königs und da geht es um das zweite Kommen des Königs. Und darum habe ich das auch so mit Pfeilen bezeichnet. Wie man sieht, innerhalb von diesem ersten Block gibt es so diese Symmetrien. Aber an die zweite Hälfte, bis zum Schluss des Evangeliums, da haben wir in Kapitel 22 nochmals das Kommen des Königs nach Jerusalem. Aber ein ganz heimliches Kommen. Das ist nämlich dieser Donnerstagabend, wo der Herr einen Obersaal reserviert hatte, um das Passa zu feiern mit den Jüngern. Und da wird uns beschrieben, wie er eben nicht auf öffentliche Art, sondern auf sehr heimliche Art nach Jerusalem kommt als König. Und dann wird er aber verhaftet und zuerst vor jüdische Gremien gestellt, um verhört zu werden. Also Verhör durch religiöse Obrigkeit. Und dann wird er aber überliefert an die Römer, an Pontius Pilatus. Und dann haben wir das Verhör der politischen Obrigkeit. Durch die politische Obrigkeit. Und das bringt ihn ans Kreuz. Aber im letzten Abschnitt sehen wir dann, wie der Herr Jesus als der Auferstandene wieder in Jerusalem auftritt als König und als der Auferstandene verschiedene Begegnungen hat in Jerusalem und schließlich in den Himmel auffährt. Also auch da interessante Parallelen, nicht wahr, zwischen den beiden Blöcken. Das sichtbare, öffentliche Kommen des Königs, das verborgene Kommen des Königs, religiöse Vollmacht, Verhör durch religiöse Obrigkeit, politische Vollmacht, Verhör durch politische Obrigkeit. Und dann eben sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit steht im Zusammenhang mit seinem Kommen, seinem Auftreten damals als der Auferstandene. Und es gibt dann noch viel mehr Symmetrien innerhalb der Abschnitte. Aber Das ist einfach so grob als Übersicht. Gut, jetzt gehen wir der Reihe nach. Wir haben gesehen, der Jesus war noch in Jericho unten. Dort hat diese Heilung des Blinden stattgefunden und auch die Rettung von Zachäus. Dann haben wir gesehen, wie der Herr hinaufging nach Jerusalem. Und jetzt, ab Vers 29, da kommt dieser Einzug, und zwar vom Ölberg her. Das heißt, er ist da in Vers 29 immer noch in der Wüste, östlich vom Ölberg, und er naht Betphage und Bethanien. Das sind zwei Ortschaften auf dem Ölberg, aber auf dem Ostabhang. Also von dem Ostabhang sieht man noch nicht Jerusalem. Das ist gerade auf der Seite, wenn man von Jericho her kommt. Betphage bedeutet Haus der Frühfeigen und Bethanien Haus des Elends. Oder auf gut Deutsch Elendshausen, Frühfeigenhausen. Und Frühfeigenhausen erinnert uns eben an den Feigenbaum, von dem der Herr Jesus schon in Lukas 13, 6 bis 9 im Gleichnis gesagt hat, dass er da vorbeigekommen ist 3 Jahre und hat keine Frucht gefunden. Dieser Feigenbaum symbolisiert der Teil von Israel, und das war der größere, der den Messias, den König, ablehnen würde. Und Bethanien, Haus des Elends, das ist der Ort, wo Lazarus, Maria, Martha wohnten. Und es ist so, dass dieses Wort Anien, also Anna, das ist ein Ausdruck, der in den Psalmen öfters gebraucht wird für die Armen, Elenden, die Gott die Treue halten. Also das Haus des Elends ist wirklich dieser Ort gewesen, wo der Herr Jesus solche hatte, die ihn erkannt hatten als Messias und auch in ihren Herzen an ihm festhingen. Und wir werden gleich sehen, jetzt bei diesem Einzug des Königs nach Jerusalem, die ganze Masse feiert ihn, aber es gibt auch da schon die Widerstand zeigen, nämlich die Führerschaft, die Pharisäer. Das sind diese zwei Gruppen, Israel ohne Frucht und der treue Überrest, der am Herrn festhält. Also da kommt er zum Ölberg hin und er schickt zwei Jünger voraus, die müssen das gegenüberliegende Dorf gehen, um dort ein Eselsfohlen loszubinden, um eben den triumphalen Einzug nach Jerusalem vorzubereiten. Und interessant, wie müssen sie es begründen, wenn die Besitzer da berechtigte Fragen stellen? Ja, und zwar hat man gesehen, wie oft das vorkommt. Zweimal, Vers 31, der Herr benötigt es. Vers 34, der Herr benötigt es. Es ist ja so, dass Gott uns nicht braucht. Und der Jesus hat ja auch darauf hingewiesen, wenn wir ihm treu gedient haben, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es ist eine Gnade, wenn Gott uns braucht. Aber er bräuchte uns nicht. Und wir sehen das auch in der Geschichte von Esther. Esther war berufen, Israel, das jüdische Volk, zu retten. Aber Gott war nicht angewiesen auf Esther. Aber es war eine Gnade für sie, dass sie so gebraucht werden durfte. Nur, ihr Onkel sagt, Mordechai sagt, wenn du in dieser Zeit schweigst, wird Gott Rettung von woanders her entstehen lassen. Also Gott hat auch andere Wege. Wenn wir nicht würden, er kann seinen Ratschluss durchführen, aber es ist eine Gnade, wenn er uns trotzdem benutzt. Aber von einem Esel wird gesagt im Lukas-Evangelium, der Herr benötigt es. Und zwar, wieso benötigt er diesen Esel? Warum ist er so wichtig?
Um eine Schrift zu erfüllen.
um die Heilige Schrift zu erfüllen. Und zwar welche? Zacharia. Schlag mir auf, Zacharia 9, Vers 9. Ja, darf ich bitten, Edmund, dass du uns diesen Vers vorliest. Zacharia 9, Vers 9.
Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen der Eselin.
Das ist ja eigentlich der Titel des Matthäusevangeliums. Dort wird uns ganz besonders das Thema gezeigt, siehe, dein König wird zu dir kommen. Im Markus-Evangelium ist ganz besonders der Titel aus Zacharia 3, siehe, mein Knecht. Und das Lukas-Evangelium könnte man überschreiben mit Zacharia 6, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Das ist der Messias, der wahre Mensch, Markus, der Knecht Gottes, aber Matthäus, der König. Nun ist es so, dass alle Evangelien den Herrn Jesus als König beschreiben. Also wir haben diesen Einzug nach Jerusalem auch in den anderen Evangelien, aber wir werden sehen, dass Matthäus auf diese Stelle mehr eingeht als die anderen Evangelisten. Du nickst gerade, warum? Übrigens, das Johannesevangelium, das könnte man überschreiben mit siehe, dein Gott kommt, aus Jesaja 35. Siehe, dein König, siehe, mein Knecht, siehe, ein Mann und siehe, euer Gott. Ja, die Frage ist ja, wenn man Zacharia 9 liest, diese Prophetie, die sich eben an Palmsonntag bei diesem triumphalen Einzug erfüllt hat, wie viele Tiere werden in diesem Vers erwähnt? Nämlich?
Mutter, Tier und das Fohlen.
Genau. Und zwar sollte es korrekt übersetzt so heißen, wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend und auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ist also effektiv das Muttertier und dann das Junge, das Fohlen. Aber in Lukas haben wir jetzt nur von dem Fohlen gehört. Aber im Matthäusevangelium, können wir das als Parallele aufschlagen, dort wird auch der Vers zitiert aus Zacharia 9. Ja, liest du gerade Vers 5?
Oder 4 schon. Das alles aber geschah, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wurde. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen der Eselin.
Ja, aber da sieht man auch die zwei Tiere. Und jetzt wird die Erfüllung gezeigt, Vers 6.
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg.
Also, da wird das Muttertier erwähnt und das Fohlen. Und es wird auch gesagt, dass der Herr sich auf beide gesetzt hat. Man hat auch Kleider auf beide draufgetan, quasi als Sattel. Und so hat der Herr, muss man sich vorstellen, Platz genommen auf dem Muttertier und mit den Füßen, mit den Beinen auf das weniger belastbare Fohlen. Und das ist dann so neben der Mutter hergegangen. Und das Ganze muss natürlich sehr sorgfältig und langsam, ein feierlicher, langsamer Einzug, den Westabhang des Ölbergs hinunter. Ich habe gesagt, in Vers 29, das ist der Ostabhang, Betfage, Betanien, gegen den Berg hin. Und der Westabhang in Vers 37, als er sich aber schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme Gott freudig zu loben. Da geht er den Westabhang hinunter, durchs Kidrontal und dann durch das Stadttor. Und zwar das nächste Tor war dann das Tor auf dem Ophel, gerade südlich vom Haupteingang des Tempels. Und Matthäus legt also große Betonung darauf, wie genau sich die Prophetie aus Sacharja erfüllt hat, dass es eben zwei Tiere sein sollten. Aber Lukas erwähnt nur das Fohlen. Und diesen Unterschied haben wir immer wieder gefunden im Lukas-Evangelium, während es zum Beispiel in Matthäus zwei Gadarener, besessene Gadarener sind, wird in Lukas nur einer erwähnt. Während es in Matthäus zwei Blinde sind, die geheilt werden in Jericho, sind es in Lukas nur einer, der erwähnt wird. Und da wird auch nur ein Esel erwähnt. Das ist kein Widerspruch, sondern für Matthäus, der für Juden schreibt, ist es auch sowieso immer wichtig, wenn zwei Zeugen da waren, die zwei Zeugen zu erwähnen. Denn vor einem jüdischen Gericht muss alles durch mindestens zwei Zeugen belegt sein. Und Lukas betont mehr das Einzelschicksal. Und er war Arzt und es ging ihm um das Schicksal des einzelnen Menschen und darum wird das hervorgestrichen, während Matthäus eine andere Absicht hat. Und jetzt da kann man nicht sagen, es geht um das Einzelschicksal, aber sogar eben dieses einzelne Wesen, das der Herr benutzte, um sein Wort zu erfüllen, das wird hier hervorgehoben. Nun ist ganz wichtig, Sacharja 9 sagt also, der Messias wird auf zwei Eseln nach Jerusalem kommen. Aber jetzt schlagen wir auf in Daniel 7, da haben wir eine andere messianische Prophetie. Liest du uns Daniel 7, Verse 13 und 14 vor?
Vers 13 und 14. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und sieh, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig. Und sein Königreich hat kein Ende.
Diese beiden Stellen waren im alten Judentum völlig klar messianische Stellen, die von dem Kommen des Messias sprechen. Und das gab einen Konflikt und der wird im Talmud behandelt. Warum steht in Daniel 7, der Messias kommt auf den Wolken des Himmels und in Sacharja steht, er kommt auf einem Esel oder eben auf zwei Eseln? Und es wird dann von den alten Rabbinern so beantwortet, das sind wohl zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir unwürdig sind und die Tora nicht einhalten, dann wird der Messias auf dem Esel kommen. Und wenn wir würdig sind und die Tora einhalten, dann wird der Messias auf den Wolken des Himmels kommen. Aber die Wahrheit ist die, es gibt zwei Kommen des Messias. Das erste Mal sollte er kommen in Niedrigkeit als Retter. Und da haben wir in Sacharja 9 gelesen, ein Retter, im Hebräischen wörtlich gewissermaßen einer mit Rettung begabter. Ein mit Rettung begabter. Das ist das erste Kommen des Messias und dann später sollte er kommen auf den Wolken des Himmels. Und das haben wir genau in Lukas 21. Können wir das kurz vorwegnehmen? Wir kommen ja später ausführlich darauf zu sprechen. 21, Vers 27.
Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Ja, das ist das zweite Kommen in Macht und Herrlichkeit, aber auf einer Wolke. Und der Herr macht klar, so ist das Problem zu lösen. Es sind zwei verschiedene Kommen. Und natürlich ist das nicht ganz, ganz falsch, was diese Rabbiner gesagt haben, denn die große Masse beim ersten Kommen war nicht bereit und war eben nicht würdig, den Messias zu empfangen. Wenn man denkt, an diesem Palmsonntag, da hat die Masse geschrien, aber 5 Tage später war eine Volksmenge vor Pilatus, die sagte, er werde gekreuzigt. Es war unwürdig. Da kam er auf dem Esel und effektiv, wenn er kommen wird, einmal in den Wolken des Himmels, das ist der Moment, an dem dann ein Drittel aus Israel umkehren wird und umgekehrt sein wird und ihn würdig empfangen wird, wie Sacharja 12 und 13 uns das zeigen. Ja, aber da ist es ein Überrest, der wirklich ihn im Herzen hat. Und da lesen wir nochmals Vers 37. Als er sich schon dem Abhang des Ölwerks näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben, wegen aller Wunderwerke, die sie gesehen hatten, indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Woher haben sie dieses Wort? Psalm 118, schlagen wir auf. Also, Psalm 118.
Gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Haus des Herrn seid.
Danke. Und das war ein Satz, von dem die Rabbiner gesagt haben, wenn der Messias kommt einmal, dann müsst ihr ihn mit diesem Vers willkommen heißen. Und ich muss vielleicht noch erklären, wenn jetzt im Deutschen, je nachdem übersetzt wird, Psalm 118, Vers 26, gesegnet oder gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Gesegnet, der da kommt oder gepriesen, der da kommt, Baruch, Habba, ist auf Hebräisch der normale Ausdruck, um zu sagen, willkommen. Also wenn ihr bei jemandem eingeladen seid in Israel, an der Türe läutet und die machen die Türe auf, dann sagen sie, Baruch Haba, wörtlich gesegnet, der da kommt. Aber das heißt, willkommen. Und wenn es mehrere sind, dann sagen sie, Bruchim Habaim, Gesegnete, die gesegnet sind, die da kommen. Und so bedeutet also dieser Ausdruck effektiv, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und genau das haben sie gesagt bei diesem Einzug nach Jerusalem, ihn willkommen geheißen. Aber das Schreckliche an der ganzen Sache ist, dass 5 Tage später die Kreuzigung in dieser selben Stadt geschehen ist. Und wir haben dann gelesen weiter, der Herr Jesus weint über diese Stadt. Aber zuerst noch, die Pharisäer sind sehr erbost, dass die Jünger ihn so als Messias willkommen heißen. Und sie sagen ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht, Vers 39. Und er macht klar, wenn die schweigen, dann würden Steine schreien. Ja, er ist nicht von den Jüngern abhängig. Es hätte ja sein können, dass die nicht wollen. Dann hätten die Steine gerufen, Baruch Haba, Beshem Adonai. Und es ist ja so, dass die Bewohner Jerusalems werden im Alten Testament auch einmal genannt Söhne Zions, Benetzion. Und da ist ein Wortspiel, weil das Wort Ben schreibt man fast gleich wie Stein. Ben schreibt man so in der Schnellschrift, oder eigentlich macht es in der Druckschrift besser. Also, das ist Ben. Und Stein heißt Even. Das ist einfach ein Buchstabe mehr. Ben, Sohn, Even, Stein. Und er sagt also, wenn diese Steine schreiben, die Abanim, wenn diese Söhne, die Banim, schweigen, dann werden eben die Abanim schreien. Und dann Vers 41, der Herr weint über diese Stadt und sagt, wenn doch du erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was für deinem Frieden dient. Warum sagt er an diesem deinem Tag? Was ist das für ein Tag?
Das ist aus Daniel 9.
Aus Daniel 9. Der hundertdreiundsiebzigtausendachthundertachtzigste Tag nach dem Erlass von Artaxerxes zum Wiederaufbau von Jerusalem. So wurde es vorausgesagt in Daniel 9,25. 69 Jahrwochen von dem Erlass, Jerusalem aufzubauen bis auf den Messias. Und dieser Erlass wurde gegeben von König Artaxerxes in Nehemia 2. Und das war am 14. März 445 vor Christus. Und am 6. April 32 nach Christus ist der Herr Jesus eingeritten. Das war der Tag Jerusalems. Dieser 173.880. Tag aus der Prophetie von Daniel. Wenn man die 69 Jahrwochen in Tage umrechnet, 69 mal 7 mal 360 Tage. Die prophetischen Jahre der Bibel dauern 360 Tage. Dann kriegt man diese Zahl. Also wenn man denkt, dieser dramatische Tag, da wurde diese Prophetie erfüllt, aber der Herr wusste, sie werden ihn ablehnen. Denn wie geht die Prophetie weiter nach diesen Jahrwochen?
Denn er wird weggetan werden.
Ja. Ausgerottet. Und nach diesen Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Ja? Da hinten zuerst.
Da kann man eigentlich in der Saga kommen.
Er war vorher. Was? Nochmals. Sehr schön, ja. Genau, genau. Ja, genau. Also Hosea 5, Vers 15 drückt das genau aus. Und nachher kommt die Erfüllung des zweiten Kommens nach Daniel. Ja, lesen wir doch gerade Hosea 5, 15. Da hört man den Messias.
Ich will gehen, wieder an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen schlecht geht, dann werden sie mich ernstlich suchen.
Genau. Und dann Kapitel 6 kommt das zukünftige Bußgebet des Überrestes von Israel, wenn der Messias dann wiederkommt. Und sie sagen, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen und so weiter. Ja, also ganz interessant diese Stelle. Der Messias sagt, ich gehe wieder zurück in den Himmel. Und zwar nicht für immer, bis sie ihre Schuld büßen. Es wird eine lange Zeit sein, wo der Messias im Himmel ist und Israel durch schwere Zeiten hindurchgehen sollte. Aber schließlich werden sie sein Angesicht suchen und dann werden sie rufen, eben willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und dazu könnten wir vielleicht gerade noch aufschlagen in Matthäus 23, in der Parallelstelle. Lies uns vor, Edmund, Matthäus 23, Verse 37 bis 39.
Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Baruch haba.
Ja, das ist wieder genau das Gleiche. Also der Herr sagt, der Tempel wird verwüstet werden, was dann im Jahr 70 geschehen ist. Sie, euer Haus, wird euch öde gelassen. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Hosea 5,15 sagt, ich gehe zurück an meinen Ort. Und er kommt aber wieder, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Bis er das zweite Mal kommt und dann wird der Überrest ihn nochmals mit den gleichen Worten begrüßen, wenn er kommt auf dem Ölberg. Baruch haba beshem Adonai. Dann kommt er auf dem Ölberg mit den Wolken und nicht mehr vom Ölberg mit dem Esel. Ja?
Dazu passt auch Jesaja Vers 40, Vers 1 und 2.
Ja, absolut. Mit dem Bies, oder? Kannst du lesen, Edmund, auf Wunsch von Kamine, Kapitel 40, 1 bis 2. Also Israel, habe ich gesagt, muss nach der Verwerfung des Messias durch ganz schwere Wege hindurchgehen, aber das soll ein Ende finden. Sein Angesicht suchen, wie Hosea 5,15 sagt, und dann wird der Herr kommen, ein zweites Mal, und wird sein Volk trösten.
Ab Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende hat, denn ihre Schuld ist vergeben. Denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle ihre Sünden.
Genau. Dieses Tröstet, mein Volk, das Händel auch so schön vertont hat in seinem Messias, das wird dann Realität werden beim zweiten Kommen. Aber eben, in Lukas 19, der Herr weint über Jerusalem, weil sie an diesem außergewöhnlichen Tag Jerusalems eben nicht erkannt haben, was zu deinem Frieden dient. Und er sagt, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie waren blind und sie haben ihn nicht erkannt. Aber ich habe ja gesagt, dieser Abschnitt mit dem Einzug nach Jerusalem steht parallel zu dem Abschnitt, wo der Herr Jesus über sein zweites Kommen spricht. Und können wir den Vers nochmals lesen? 21, Vers 27. In Lukas 19, 27. Was sage ich? Lukas 21, Vers 27. Also aus diesem Abschnitt, zweites Kommen des Königs.
Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen.
Was?
Dann werden sie ihn sehen.
Ja! Jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Du erkennst gar nicht, wer da nach Jerusalem hineinkommt. Aber dann werden sie ihn sehen, sagt der Herr hier, wenn er kommt in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und dann beschreibt der Herr Jesus, was geschehen sollte im Jahr 70. Tage werden über dich kommen, Vers 43, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Josephus Flavius, ein Augenzeuge des Unterganges im Jahr 70, beschreibt genau, wie die Römer diesen Krieg geführt haben, während 140 Tagen, bis Jerusalem dem Erdboden gleich war. Und er beschreibt in seinem Bericht, der jüdische Krieg, wie die Römer einen Wall um Jerusalem aufgestellt haben. Und Dann beschreibt er auch diese furchtbare Endschlacht, wo dann schließlich die römische Legion eingedrungen ist nach Jerusalem, eingedrungen ist in den Tempel. Und dann beschreibt er ganz ausführlich, es gab kein Pardon mehr und kein Ansehen vor Alter. Alle wurden abgeschlachtet. Völlig gleich, welches Alter, es wurde quasi nur noch eben in Massen getötet, genauso wie der Herr Jesus das hier beschreibt. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Er beschreibt, wie schließlich, nachdem der Krieg vorüber war, Titus sogar befohlen hatte, die Stadtmauern schleifen zu lassen. Also die Ruinen der Stadtmauer, die hätten ja noch stehen können, aber nein, das wollten sie auch noch alles dem Erdboden gleich machen. Und der Herr sagt, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Heimsuchung bedeutet hier, dass Gott sich gnädig annimmt, seine gnädige Annehmung. Und dafür hatten sie überhaupt keine Augen. Und der Herr weint über diese Stadt. Und dann geht es weiter mit Vers 45. Und da wird ganz kurz und knapp die Tempelreinigung beschrieben. Wenn man Lukas liest, könnte man denken, das war am gleichen Tag, nicht wahr? Es war aber nicht am gleichen Tag. Im Markus-Evangelium, dort wird für jeden Tag ab Palmsonntag ganz genau die Zeitangabe gemacht. Das Markus-Evangelium ist das Evangelium, das am meisten Gewicht legt auf die Chronologie. Und auch das Johannes-Evangelium. Aber diese Woche wird im Markus-Evangelium nur ganz genau beschrieben. Und dort kann man jeden Tag ganz genau ausmachen. Und dort wird klargemacht, dass der Herr an Palmsonntag in die Stadt hineinging, dann in den Tempel ging. Und was auch nur in Markus steht, es heißt, dass er umhergeblickt hat im Tempel und die Gebäude angeschaut hat. Das steht nur dort. Das drückt seine Liebe zum Tempel aus, den er ja bezeichnete als das Haus seines Vaters, Johannes 2. Aber dann war es spät und darum sagt Markus, der Herr ging dann wieder hinaus auf den Ölberg. Er hat dort übernachtet und am nächsten Tag kommt er schnurstracks, kann man sagen, in den Tempel hinein und reinigt die königliche Säulenhalle. Das war diese südliche, prächtigste Halle im Tempel, wo der Markt war. Und er wirft da die Verkäufer hinaus und macht ihnen den Vorwurf, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist ein Zitat aus Jeremia 7, Vers 11. Jetzt ist es so, in Johannes 2 wird ganz am Anfang, bevor der Herr Jesus öffentlich begann zu predigen, gesagt, dass er den Tempel gereinigt hatte. Und daraus folgt, der Herr hat am Anfang seines öffentlichen Dienstes und am Ende eine Tempelreinigung durchgeführt. Aber die Situation bei der zweiten Tempelreinigung war schlimmer. In Johannes 2 sagt er nämlich nur, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Also das sollte kein Markt sein. Das ist die Aussage. Aber im Talmud wird diese südliche Halle, die wird genannt, nicht wie wir es im Deutschen sagen, königliche Säulenhalle, sondern sie wird genannt der Chanut. Das ist der Ausdruck für Kaufhaus. Und der Herr Jesus sagt genau das in Johannes 2. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut. Aber hier ist es noch schlimmer. Da sagt er nicht nur, es soll nicht ein Kaufhaus sein, sondern er sagt, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und auch dazu gibt es im Talmud Klagen darüber, dass die Preise der Opfer völlig überhöht waren. Also da haben sich Leute auf schändliche Art im Haus Gottes bereichert. Da geht es um das Thema Geld und Geist. Und wir wissen, das ist ein Thema, das hat sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gezogen. wenn es mit Geld Skandale gibt. Das ist eine schreckliche Verunehrung des Namens Gottes. Und da muss der Herr eingreifen. Und das hat er hier auch so getan. Aber warum kommt diese Tempelreinigung gerade nach dem Einzug nach Jerusalem? Beim Einzug nach Jerusalem wurde der Herr als König begrüßt, als König Messias. Und dann am nächsten Tag geht er in den Tempel, und zwar in die königliche Säulenhalle. Das war ein Gebäude, gebaut im Stil einer Basilika. Eine Basilika bedeutet wörtlich, das Wort bedeutet königliche Säulenhalle. Da steckt das Wort Basileus, König drin. Basilika, Basileus. Und das war eine Architekturform in der griechisch-römischen Welt, üblich in großen Städten. Und wenn da ein König oder ein Fürst auf Besuch kam, dann hat er quasi seinen pompösen Auftritt jeweils in der Basilika gehabt. Dort war der Sitz des Gerichts und auch der Markt. Und das hat man hier im Tempel genauso gemacht. In dieser Art eine Basilika. In der Südostecke war der Sitz des Sanhedrins, also des obersten Gerichtes, ab dem Jahr 30. Und da in der Halle der Ort, um die Opfer zu verkaufen. Und nun kommt am Montag der Herr Jesus in diese königliche Säulenhalle und sagt: Raus! Aber muss ich im Klaren sein, der oberste Gerichtshof hatte die Erlaubnis gegeben, dass man hier Opfer verkaufen kann. Und jetzt kommt ein Mann aus Nazareth und sagt: Raus! Im Kontrast zum obersten Gerichtshof. Und jetzt ist ganz wichtig, in 5. Mose wird gesagt, dass man auf diesen Gerichtshof, den man haben wird, an dem Ort, an dem Gott seinen Namen wohnen lassen wird. Wenn man eine zu schwere Gerichtsangelegenheit hat, muss man hinaufgehen an den Ort, den der Herr erwählt hat, um seinen Namen da selbst wohnen zu lassen. Und das, was die Richter dort sagen, das musst du tun. Und wer nicht auf das Wort dieser Richter hört, muss sterben. So. Also Widerspruch gegen den Sanhedrin bedeutete Todesstrafe. So sagt es die Tora. Und jetzt ist es natürlich so, wenn eben jemand so den Tempel räumt und sich gegen den Sanhedrin stellt, hat er im Prinzip die Todesstrafe verdient, außer er ist höher als der Sanhedrin. Also sie wurden jetzt wirklich nochmals gezwungen, Stellung zu nehmen. Wer ist dieser Mann? Ist das ein Verführer? Oder ist das der Messias? Und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, am Freitag wurde er gekreuzigt. Und in dieser selben Halle hat Kaiaphas beschlossen, er muss sterben. In dieser gleichen Halle ist dann der Prozess gegen ihn geschehen. Also drum, das gehört so direkt zusammen, dass dieses Kommen an Palmsonntag und dann dieses Räumen des Tempels am Montag. Aber dann fasst Lukas zusammen, ganz allgemein für die Passionswoche. Lies nochmal Vers 47.
Und er lehrte täglich im Tempel, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volk trachteten danach, ihn umzubringen. Wussten aber nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm zu.
Also für sie war er unerträglich. Und sie wollten ihn umbringen. Eben weil er sich im Gegensatz zu ihnen gestellt hat. Und das Problem war, heute würde man sagen, er war populär. Das Volk hat gerne diese Verkündigung gehört. Die fanden das wirklich interessant, eben das ganze Volk hing an seinem Mund, aber sie hingen nicht an seinem Mund und wollten ihn umbringen. Und jetzt noch etwas. Wir haben gesehen, aus Psalm 118 wurde zitiert beim Einzug nach Jerusalem: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und können wir den Psalm nochmals aufschlagen? Diese Pharisäer, diese Kenner des Alten Testaments, die wussten natürlich auch, was ein paar Verse vorher noch steht. Das war Vers 26. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann Vers 22.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und das war auch klar, der Eckstein ist der Messias. Das war auch eine klare Interpretation. Und die Bauleute, das ist interessant, vor 2000 Jahren war das so, dass im Judentum der Ausdruck Bauleute ein Ausdruck war für Gesetzeslehrer. Also diesen Ausdruck hat man benutzt. Man kann das verstehen, wenn man predigt. Eine Predigt sollte auferbauend sein. Ja? Und darum sind die Kenner der Bibel sind Bauleute. Also, und dieser Vers sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und genau das machen sie hier, sie sind die, die ihn ablehnen. Sie sind die, die gesagt haben, Lea, weise deine Jünger zurecht. Vers 39. Es sind sie, die mit Vers 47 suchten, ihn umzubringen. Und jetzt lesen wir weiter in Kapitel 20. Edmund, liest du uns bis Vers 16.
Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium predigte, da traten die hohen Priester und Schriftgelehrten mit den Ältesten zu ihm und sagten zu ihm, sag uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er antwortete ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Sagt es mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder vom Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie bestehen darauf, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher sie wäre. Und Jesus sagte zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Dann begann er, dem Volk dieses Gleichnis zu erzählen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und vertraute ihn Weingärtnern an und verreiste für längere Zeit ins Ausland. Und als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinberges gäben. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Dann sandte er noch einen anderen Knecht. Sie aber schlugen den auch und verhöhnten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten. Sie aber misshandelten auch den und stießen ihn hinaus. Da sagte der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie den sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, überlegten sie bei sich selbst und sagten, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen antun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sagten sie, nur das nicht. Er aber sah sie an und sagte, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen.
Also, ich habe das eigentlich schon eingangs erklärt, dieser Angriff auf seine geistliche Vollmacht. Sie fragen, woher hast du diese geistliche Vollmacht? Eben, dass er den Tempel reinigt und etwas tut, was der Sanhedrin nicht möchte, dass er das tut. Und der Herr stellt eine Gegenfrage. Wir haben vielleicht mal gelernt in unserer Erziehung, Gegenfragen stellen ist unanständig. Aber der Herr macht das öfters in Evangelien. Das ist nicht immer unanständig. Eine Gegenfrage kann nämlich den, der kommt, auf etwas bringen, was ihm sonst gar nicht bewusst wäre. Und warum stellt der Herr also hier eine Gegenfrage mit Johannes dem Täufer? Das hat jetzt doch irgendwie gar nichts zu tun mit diesem Thema. Doch, Johannes der Täufer kam ja damals und hat angekündigt als Prophet, das ist der Messias. Er hat dort unten bei Jericho am Jordan gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Aus Johannes 1, in Johannes 1 beschrieben. Und damit war klar, das ist der Knecht des Herrn aus Jesaja 53, der für unsere Sünden sterben wird. Also Johannes hat gesagt, das ist der Messias. Und jetzt war es wichtig, war Johannes ein falscher Prophet oder war ein richtiger Prophet? Und Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, beschreibt Johannes den Täufer und er sagt, sein Auftreten damals in Israel war eine Sensation. Man hat ja während 400 Jahren keine Propheten mehr gehabt. Malachi um 400 vor Christus war der letzte Prophet. Und dann kam diese traurige Zeit, keine Schriftpropheten mehr. Und plötzlich tritt einer auf mit einer Autorität, wie man das seit Jahrhunderten nicht mehr gekannt hat. Und er sagt, das ist der Messias. Also, jetzt ist es ganz entscheidend. Wenn Johannes Recht gehabt hat, dann ist er der Messias und dann hat er ein Recht, eben den Tempel zu reinigen. Und darum diese Frage. Und die realisieren, die große Masse im Volk hat Johannes wirklich als echten Propheten gesehen. Also wenn wir sagen, das war nicht von Gott, dann ist es aus. Dann ist unsere Macht ist dahin. Dann verlieren wir alle Legitimation. Und wenn sie aber sagen, es war von Gott, dann wird er sagen, warum habt ihr nicht Buße getan? Denn wir haben ja in Lukas 7, Vers 30 damals gesehen, dass es dort heißt, dass die Pharisäer in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos gemacht haben und sich nicht taufen ließen. Also sie haben wirklich da Nein gesagt. Und jetzt, um eben nicht dumm dazustehen, lügen sie. Wir wissen es nicht. Vers 7. Und der Herr Jesus sagt, dann sage ich es euch auch nicht. Und er beantwortet die Frage nicht. Aber die Frage ist beantwortet. Sie müssen nur dem nochmals nachgehen. Was war mit Johannes? Und dann erzählt der Jesus ein Gleichnis. Und die Volksmenge ist entsetzt. Merken wir das in Vers 16 am Schluss. Als sie, also das Volk, er spricht ja zum Volk, Vers 9. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Und dann Vers 16 am Schluss. Als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Die sind schockiert über die Aussage des Gleichnisses. Und dann fügt der Herr Jesus genau diesen Vers an aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und die wissen genau. Eigentlich müssten wir das sein. Und jetzt war ja gerade das. Er ist eingezogen nach Jerusalem. Die haben gerufen, willkommen, der kommt im Namen des Herrn. Ein paar Verse vorher heißt es, die Bauleute, die verwerfen den Stein, den Messias. Und schauen wir in Vers 19, das haben wir noch nicht gelesen. Und die Schriftgelehrten und die Hohenpriester suchten in derselben Stunde die Hände an ihn zu legen. Denn sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie geredet hatte. Sie haben ganz genau gewusst, worum es geht. Und das Wort hat sie getroffen. Und wenn man sich vorstellt, das war übrigens am Dienstag, da habe ich noch nicht erklärt, nach den Einteilungen von Markus wird klar, dass diese Diskussion am Dienstag stattgefunden hat. Und da sagt der Herr, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dann kam Mittwoch und am Donnerstagabend waren diese Führer an jeder bei sich zu Hause. Und dann liest man die Passa-Liturgie, das sind die Psalmen 112 bis 118. Feiert ein schönes Fest in der Familie mit dem Passalam, das gegessen wird. Und dann kommt ganz am Schluss noch die Lektüre mit Psalm 118. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das haben die nochmals gelesen. Und natürlich der Herr mit den Jüngern auch. Im Obersaal am Donnerstagabend. Denn es heißt ja im Matthäus-Evangelium, ganz am Schluss des Mahles haben sie noch ein Loblied gesungen und dann sind sie hinausgegangen zum Ölberg. Und dieses letzte Loblied, das ist in der Passa-Liturgie, Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Wenn man sich vorstellt, am nächsten Morgen ist der Herr Jesus vor dem Sanhedrin und er wird zum Tod verurteilt. Das ist ganz dramatisch, diese Abläufe. Ja?
Ich habe eine Frage. Es steht ja, dass das Volk Jesus, die Lehre von Jesus gemocht hat, oder? Die Lehre von Jesus hat das Volk ja gemocht.
Ja.
Er war populär. Und es war auch so bei Johannes, er war populär im Volk. Und sie fürchteten sich, etwas gegen Johannes zu sagen, weil sie Angst haben vom Volk. Aber hatten sie nicht auch Angst vom Volk, etwas gegen Jesus zu sagen? Also es steht ja sogar, sie fürchteten das Volk. Aber wie haben sie dann innerhalb von wenigen Tagen das ganze Volk umgestellt?
Sie haben dann, also ich wiederhole für den Livestream die Frage, eben die Pharisäer, die Führer wussten, dass Jesus Christus populär war, dass Johannes populär war und darum hatten sie das Volk gefürchtet. Aber wie haben sie das denn angestellt, um ihn schließlich doch eben hinrichten zu können? Wir lesen in den Evangelien, sie sagten, nicht an dem Fest, auf das kein Aufruhr entstehe. Und schließlich haben sie das eben so gemacht, die Abmachung mit Judas. In der Nacht auf dem Ölberg soll er verhaftet werden. Also völlig an der Volksmasse vorbei. Und dann wurde er quasi in einer Nachtaktion in die Privathäuser gebracht von dem Hohenpriester Kaiaphas und Annas, dort in Privathäusern verhört, damit sie dann, sobald die Sonne aufgeht, weil Prozesse um Leben und Tod durfte man nur am Tag durchführen, um dann eben informell hat man das schnell alles durchgearbeitet, damit man in einem kurzen Prozess dann den offiziellen Prozess machen konnte in der Säulenhalle und dann zu Pilatus. Also die haben versucht, alles möglichst in der Nacht zu machen, was geht, um einen Volksauflauf zu umgehen. Und so ist es dann eben auch gelungen. Aber eben, es ist so eindrücklich, wie der Herr genau im richtigen Moment nochmals dieses Bibelwort nicht wahr, auftauchen lässt, im Psalm 118 beim Einzug, dann Psalm 118 am Dienstag in dieser Diskussion mit den Führern und Psalm 118 dann in der eigenen Liturgie zu Hause nochmals. Und so kann der Herr eben wirklich durch Bibelverse zu uns sprechen. Und ist das nicht eine wunderbare Erfahrung, dass man immer wieder erlebt, dass der Herr einen plötzlich auf Bibelverse stoßen lässt, genau im richtigen Moment? Ja? Ich würde sagen, also jetzt, in den letzten paar Monaten habe ich mich überhaupt nicht mit diesem Vers beschäftigt und jetzt genau taucht das ein, taucht das auf, kann sein auf einem Kalenderzettel oder dass jemand das gerade in der Gemeinde vorliest und so weiter. Also, oder jemand schickt eine Karte genau mit diesem Vers. Ja?
Spätestens dann hat Josef von Arimathea, von dem heißt, er hat an ihren Entschluss nicht beigestummen,
ja,
musste sie mir geläutet haben, also wenn ich vorher schon. Was ich sagen will, hier hatten noch die Schriftgelehrten noch einmal eine Gelegenheit,
ja,
eine große Chance umzukehren. Hätten sie doch nur sich das sagen lassen.
Da sehen wir Gottes Gnade, dass er also nochmals und nochmals eine Chance gegeben hat, wie auch bei Judas. Wir werden dann in den im weiteren Verlauf der Kapitel eben auf diesen Verrat kommen. Und Judas, ja, wir wissen, als er hinausgegangen ist am Donnerstag in der Nacht, nach der Vorspeise des Passas, ging er raus, sagt uns Johannes 13, und dann hat der Satan ihn erfüllt. Aber sogar dann hätte er noch eine Chance gehabt. Denn als er dann zum Garten Gethsemane kommt und den Herrn begrüßt mit einem Kuss, sagt der Herr: Wozu bist du gekommen, Freund? Er sagt ihm Freund. Und da hätte er noch zusammenbrechen können. Gut, da kann einer sagen: Ja, aber der war ja besessen. Es gibt auch für besessene Menschen noch Hoffnung. Wir müssen nicht denken, dass Leute, die ganz stark okkult belastet sind und besessen sind, dass die nicht gerettet werden könnten. Das ist auch noch möglich. Und dieses Wort des Herrn, das hätte ihn zusammenbrechen lassen können, aber auch diese Chance hat er vorbeigehen lassen. Und ich meine, schon an dem Abend vorher, er war ja, wie ich gesagt habe, bei der Vorspeise des Passas mit dabei. Und da war es so, dass der Gastgeber dem geehrtesten Gast eine Matze gab, die eingetaucht wurde. Und so wurde das Essen eröffnet. Und wer bekam diesen Bissen? Judas. Das war der Ehrengast an diesem Abend. Und dann geht er raus. Und dann eben: Freund, wozu bist du gekommen? Und so sehen wir also hier eine ganze Verkettung, wie Gott noch im letzten Moment nochmals ruft. Manchmal mit ganz feinen Mitteln, aber Mittel, die Herzen erreichen könnten. Und wir sehen, es gab die ihre Herzen einfach zugemacht haben bis zum Schluss. Ja, wollen wir an dieser Stelle für heute schließen. Und dann würden wir nächstes Mal ab Kapitel 20, Vers 9 noch das Gleichnis, das wir jetzt einfach nur gelesen haben, betrachten. Und dann geht es weiter mit Vers 20, wo die politische Vollmacht da Thema sein wird. Wollen wir noch